Ich weiß nicht, ob, ich habe sie immer noch nicht gefragt, ob Silvia ihre Predigt schon gehalten hat. Sie wollte eine Predigt darüber halten, warum sie Adventistin ist. Hat sie die schon gehalten? Vielleicht wird sie das noch machen. Und sie hat gesagt, Armin, das solltest du auch mal machen. Erzähl mal, warum du Adventist bist und was du an der Adventgemeinde schätzt. Und deswegen ist meine Predigt heute ein bisschen anders. Das möchte ich gerne tun. Wenn meine Gemeindeleiterin schon sagt, ich soll das mal machen, dann mache ich das mal. Meine Geschichte, wie ich zu Jesus gefunden habe, habe ich eben noch mal in unserer Sabbatschulrunde erzählt, weil die Frage war danach, aber die habe ich euch schon erzählt. Darum fasse ich nur eins kurz zusammen. Jesus hat mich gefunden und ich nicht ihn. Und Jesus hat mir eben gesagt, dass er möchte, dass ich mich für ihn ganz einsetze. Das habe ich gemacht. Und kurz nachdem ich dieses Erlebnis hatte, da knüpfe ich einfach mal an. Das war zur Jahreswende 1989-90, also das berühmte Jahr, als die Mauer aufging. Und ich war damals eben sehr politisch engagiert, also in der ganzen Zeit meiner Ausbildung und auch danach. Und ich war so begeistert von Jesus, dass ich, ja, dachte, ich will einfach mehr. Ich habe auch ganz viel angefangen, in der Bibel zu lesen. Nun wusste ich schon, dass ich, das war ja zum Jahreswechsel, als Jesus mich gefunden hat, dass ich im August für anderthalb Jahre ins Ausland gehen werde, nämlich nach Norwegen. Also ein bisschen was von meiner Geschichte kennt ihr schon, weil ich das hier und da mal einfallen lassen habe, aber es werden auch neue Sachen kommen. Und dann habe ich überlegt, ich werde jetzt nicht alles abbrechen, um ganz neu anzufangen, um dann wieder alles abbrechen zu müssen, weil ich ja dann für anderthalb Jahre ins Ausland gehe, um wieder neu anzufangen. Also habe ich meine ganzen Aktivitäten, die ich gemacht habe, auslaufen lassen. Ich bin also noch weiter in meinem, bei Robin Wood, da war ich hauptsächlich aktiv gewesen, habe das aber auslaufen lassen gegen Ende. Und als ich dann nach Norwegen kam, habe ich meinen Kollegen erzählt, ich möchte zwei Dinge. Ich möchte eine norwegische Bibel und ich suche Leute, mit denen ich zusammen in dieser Bibel studieren kann. Dazu muss man wissen, dass für die meisten Deutschen, die ich kennengelernt habe, Norwegisch zu lernen sehr einfach ist. Alle, die ich in Norwegen kennengelernt habe, konnten innerhalb von 3 Monaten fließend Norwegisch sprechen. Und als ich jetzt in Urlaub war, das habe ich auch schon erzählt, der war irgendein Problem, ja, kann bare vorzitte på norsk nå, og jeg vet ikke om dere skjønner ingenting, men det gjør slett ikke, fordi jeg forstår meg. Also ich könnte jetzt fließend auf Norwegisch einfach meine Predigt fortsetzen, das hilft euch aber nicht so viel. Ich kann es immer noch. Und dann kam eine Arbeitskollegin auf mich zu, und sagte, du kannst beides haben. In Norwegen duzt man sich übrigens generell. Es gibt nur eine Person, die nicht geduzt wird in Norwegen, das ist der König. Ansonsten sind alle per Du, grundsätzlich. Und dann habe ich gefragt, ja, das ist ja klasse, erzähl mal. Und dann hat sie erzählt, dass sie von den 7. Tags-Adventisten ist und sie könnte mit mir so ein Bibelstudium machen. Und bei dem Bibelstudium ist es so, dass es da eine Bibel dazu gibt. Und wenn ich das bis zum Ende durchhabe, dann darf ich die Bibel behalten. Was sie mir angeboten hat, war quasi der norwegische Bibelfernkurs, aber mit ihr dann zusammen zu machen. Und das fand ich erstmal ganz spannend, aber ich habe noch bis zu diesem Zeitpunkt noch nie in meinem Leben etwas von den 7. Tags-Adventisten gehört. Als in der katholischen Kirche geborener und aktiver Mensch, wie ich als Kind zumindest war, in meiner frühen Jugend, als Katholik kennt man nur zwei Sachen. Man kennt katholisch und evangelisch. Das war's. Damit ist der katholische Horizont meiner zumindest zu Ende gewesen. Vielleicht weiß man noch, dass es Baptisten gibt, aber das war mir auch nicht bekannt. Und 7. Tags-Adventisten hatte ich noch nie was von gehört. Also habe ich meine Freunde in Deutschland angeschrieben, per Post, also nicht per Smartphone, ja, so Briefe, also sowas gibt es noch, richtig analog. Ja. Ich habe damals alle meine Briefe gesammelt. Ich habe einen Ordner, den habe ich immer noch, wo alle Briefe, die ich geschrieben habe und bekommen habe, die habe ich alle schön abgeheftet. Und dann bekam ich einen Brief zurück von Freunden. Dazu muss ich sagen, eine Freundin, die für mich ganz wichtig war, um zu Jesus zu finden oder auf dem Weg zu Jesus, die war Mitglied in der Freien Evangelischen Gemeinde. Und darum bin ich erstmal dorthin gegangen und habe die Gottesdienste in der Freien Evangelischen Gemeinde besucht. Und da habe ich dann halt Freunde angeschrieben und habe gesagt, wer oder was sind die 7. Tags-Adventisten? Und dann habe ich eine Kopie eines Artikels bekommen, haben sie mir zugeschickt, aus einem konfessionskundlichen Lexikon. Und da waren die 7. Tags-Adventisten als christliche Sondergemeinschaft eingestuft. Und ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie diesen Artikel geschickt haben, weil vor 30 Jahren wurde ein bisschen anders über die Adventgemeinde gedacht, als es heute wahrscheinlich der Fall ist. Und was da drin stand, damit konnte ich was anfangen. Da stand drin, so was ich für mich im Kopf noch habe von damals und was mir wichtig war, die Siebentags-Adventisten glauben, dass Jesus das Zentrum ihres Glaubens ist und dass die Bibel die Grundlage ihres Glaubens ist. Und das war für mich ganz wichtig, das war Grundvoraussetzung. Also vorher, wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich nie angefangen, mit ihnen in der Bibel zu studieren. Und dann stand, die gehen samstags in die Kirche. Habe ich mir gesagt, gut, soll jemand samstags in die Kirche gehen, das interessiert mich gar nicht. Ich gehe weiterhin sonntags in die Kirche, aber ich kann mit ihnen in der Bibel studieren, weil diese beiden Dinge stimmen einfach. Jesus im Zentrum, die Bibel, die alleinige Glaubensgrundlage. Naja, aber wenn man mit Siebenten-Tags-Adventisten studiert, kommt man ja auch irgendwann auf solche Fragen wie Sabbat und auch Taufe. Das war für mich ja auch ganz neu. Als Katholik kannte ich nur eben diese Kindertaufe mit Wasser über dem Kopf. Und als ich dann in der Bibel gelesen habe und herausgefunden habe, das steht da, ja, wenn du dich für Jesus entscheidest, dann lässt du dich taufen. Das ist eine bewusste Entscheidung. Und als ich erkannt habe, ja, der Sabbat, das ist der Tag, den Gott den Menschen geschenkt hat. Und ich war so verliebt in Gott, dass ich gesagt habe, und es geht mir heute noch so, ich will alle Geschenke Gottes haben, also will ich den Sabbat. Und dann ging es mir wie dem äthiopischen Kämmerer, dass ich gesagt habe, hier ist Wasser, was hindert es, dass ich getauft werde. Und was es nur noch so ein bisschen gehindert hat, war, ich war damals mit Kirsten, meiner damaligen Freundin dann geworden, also Kirsten war meine Freundin geworden, hat nicht in Norwegen gelebt, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber wir hatten uns neu ineinander verliebt, als sie im Urlaub bei mir war und ich wollte unbedingt, dass Kirsten bei der Taufe mit dabei ist und der Tauftermin war eigentlich nur noch abhängig davon, wann Kirsten die Möglichkeit hatte, nach Norwegen zu reisen, um dann mit bei der Taufe anwesend zu sein. Und so bin ich in Norwegen dann zur Gemeinde des Siebenten Tags Adventisten gekommen und habe mich taufen lassen. Ja, und dann kam die Zeit des großen Feuers und der großen Leidenschaft. Feuer habe ich immer noch und Leidenschaft auch, aber manchmal kann es auch sein, dass so die Leidenschaft über das Ziel hinausschießt. Ich wollte nicht nur alle zu Jesus, sondern auch alle zum Sabbat bekehren und das auch nicht immer auf eine ganz gute Art und Weise. Ich war fest davon überzeugt, dass die Siebenten-Tags-Adventisten die einzigen sind, die die Bibel richtig verstanden haben und dass die einzig richtige Kirche ist und alle anderen falsch. Und diesem einzig und bin ich leider ein bisschen übers Ziel hinausgestoßen und habe einige Leute sehr vor den Kopf gestoßen, weil ich sehr, sehr extrem war. Um vielleicht auch ein Beispiel zu nennen, da kam irgendeiner an und sagte, alle klassische Musik, die waren alle irgendwie Esoteriker, die ganzen klassischen Musiker, du darfst nichts davon hören, der einzige, der richtig ist, ist Bach. Also Bach, Johann Sebastian Bach, den darfst du hören, so dass es dann bei meiner Trauung nur Bach-Musik zu hören gab. Kein Hochzeitmarsch, kein Licht, sondern nur Bach. Und Kirsten hat das alles mitgetragen, bin ihr bis heute dankbar und manche wissen das. Eines der größten Wunder meines Lebens ist, dass meine Frau sich in mich verliebt hat und bei mir geblieben ist. Und es hat mal ein Kollege gesagt über seine Freunde aus der Zeit seiner Bekehrung. Ein besonderer Freund, den er hatte, der hat einige Jahre später zu ihm, hat er mitgekriegt, wie er bei anderen Freunden darüber sprach, der Christian und so. Und er sagt, ich bin dem Christian so dankbar, weil durch ihn weiß ich ganz genau, dass ich niemals Christ werden werde. Es kann manchmal sein, dass wir im Glauben übers Ziel hinausschießen und so ist es mir auch gegangen in manchen Punkten. Und ihr kennt die zwei Gründe, warum jemand nicht zu Jesus findet, nicht? Der eine Grund ist, er kennt keinen Christen, der andere Grund ist, er kennt einen Christen. Ja. Und so war ich dann leider auch. Das hat sich geändert. In meinem Leben ist es eigentlich ein Prozess, wie es sich geändert hat. Im Studium habe ich viel, ich hatte schon gemerkt, sagen wir es mal so, dass ich ein paar Fragen auch habe. Ich habe zu meiner Taufe von der Gemeinde damals in Norwegen den ganzen Bibelkommentar unserer Gemeinschaft bekommen. Das ist der ABC, Adventist Bible Commentary. Der füllt bei mir zu Hause ein komplettes Regal. Das ist echt riesig, das Ding. Ja. Und es gibt so ein paar Bibelstellen, wenn du mit anderen Christen sprichst, da sagen sie immer, ja, sieh mal, das musst du mal genauer anschauen. Das mit dem Sabbat kann zum Beispiel wegen Kolosser 2,16 nicht stimmen. Kolosser 2,16, es richte euch niemand wegen eines Festtags oder Neumonats, ist doch alles nur ein Schatten der zukünftigen Dinge, sinngemäß zusammengefasst. Und da hatte ich gedacht, boah, der Bibelkommentar wird doch bestimmt richtig was dazu zu sagen. Tut er leider nicht. Und auch in manchen anderen Stellen nicht. Und ich habe halt auch im Studium gemerkt, auch innerhalb der Adventgemeinde sind wir uns in manchen Fragen gar nicht so ganz einig. Und vielleicht gibt es Dinge auch, die man anders verstehen kann. Also mein Glauben hat sich ein bisschen erweitert, so würde ich es mal sagen. Und so ist es mir auch im Laufe der Arbeit und im Umgang auch mit Menschen gegangen. Ich glaube, ich habe auch erlebt, wenn ich Bibelstunden am Anfang gehalten habe, spätestens wenn ich dann kam zu Zehnten und Sabbat und ich vorher das Gefühl hatte, die Leute haben sich doch eigentlich für Jesus entschieden. Ich glaube auch unbewusst habe ich sie gedrängt, jetzt musst du das doch mal machen. Du hast dich doch für Jesus entschieden. Und in diesem auch unbewussten, musst du das doch jetzt machen, glaube ich, habe ich auch Menschen verloren. Das ist schade. Was ich total schätze an der Adventgemeinde, ein paar Dinge habe ich schon genannt, es werden auch noch ein paar neue dazukommen. Ich finde den Sabbat großartig. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, das habe ich schon erzählt, der ist von Gott geschenkt. Und ich liebe einfach Geschenke Gottes. Und ich möchte diese Geschenke Gottes haben, so wie Gott sie gibt. Und nun steht mal in der Bibel Sabbat. Und der Sabbat ist der siebte Tag. Und es sind sich übrigens alle Christen einig. Da fange ich sie auch immer wieder. Wenn sie sagen, naja, das hatte ich jetzt gerade gestern ein Gespräch mit jemandem. Ja, aber das kann man doch auf den Sonntag sehen. Wenn du zumindest in einen evangelischen oder katholischen Gottesdienst gehst, bei uns im Katholischen war es immer so. Wir feiern den Sonntag als den ersten Tag der Woche. Das wurde in jeder katholischen Liturgie gesagt, bei uns zumindest in unserer Kirche. Ich weiß auch von den evangelischen Kirchen, dass das so ist. Das heißt, wir sind uns alle einig in der ganzen Christenheit, dass der Sonntag nicht der Sabbat ist. Und für mich ist noch ein Punkt in Bezug auf den Sabbat wichtig. Zwei werde ich noch nennen, jetzt den ersten noch. Ich bin ein authentischer Mensch. Das heißt, was ich sage, meine ich auch und lebe ich auch. Ich kann das nicht. Ich kann euch nicht was vorgaukeln. Ich kann euch nicht was vorspielen, was ich nicht bin und was ich nicht lebe. Das hat in beide Richtungen Herausforderungen, weil ich euch dann manchmal auch Dinge sage, die euch vielleicht nicht gefallen, weil ich authentisch einfach bin. Auf der anderen Seite kann ich nicht hingehen und sagen, wie das manche dann machen, ich nehme einfach diese ganzen Dinge rund um den Sabbat und sage, das gilt aber für den Sonntag. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, in Norwegen habe ich zum ersten Mal Menschen kennengelernt, die den Sonntag strenger halten als die meisten Adventisten den Sabbat. Am Sonntag darf man nicht stricken. Ja? Das ist komisch, ja? Also wenn ich das so höre, aber da sind viele Dinge, die man am Sonntag nicht tun darf. Die übertragen einfach alles auf den Sonntag rüber. Das ist für mich ganz komisch, weil in der Bibel steht nichts von Sonntag, sondern von Sabbat. Und für mich als ein authentischer Mensch ist es wichtig, wenn Gott sagt Sabbat, dann meint er Sabbat und nicht Sonntag. Darum habe ich mir gesagt, ich will den Sonntag. Den Sabbat, Quatsch, den Sabbat, das erzähle ich für den Sinn. Und jetzt kommt noch ein Punkt. Ich bin jemand, für mich ist es schwierig, nichts zu tun. Ich kenne auch keine Langeweile. Und wenn du, um mal so ein Beispiel zu nennen, als ich meine Ausbildung gemacht habe, meine Mutter hat ich habe meine Ausbildung ja als Tischler gemacht und meine Mutter war Leitung, Pflegedienstleitung in einem Altersheim. Und hatte mich gefragt, hast du nicht Lust, dir ein bisschen Geld auch hier nebenbei zu verdienen? Und dann habe ich oft am Wochenende Schichten gemacht, Früh- oder Spätschicht, manchmal auch Nachtschichten, habe ich dann noch zusätzlich am Wochenende im Altersheim meiner Mutter gearbeitet. Und so konnte es sein, dass ich 6 Wochen ein Stück durchgearbeitet hatte, bis ich ein erstes freies Wochenende hatte. Und das hat mir nichts ausgemacht. So, das hat mir Spaß gemacht. Boah, Leben, Leben, ja. Und als ich dann studiert habe, wenn du studierst, wenn du nebenberuflich studierst sowieso, aber auch wenn du ein Vollzeitstudium machst, du hast eigentlich immer was zu tun, oder? Immer. Es muss noch gelesen werden, es müssen noch Arbeiten geschrieben werden, Hausarbeiten und du hast als Student ständig einen Druck und hast das Gefühl, es ist immer mehr zu tun, als du schaffst. Ja, genau, ich sehe, wir verstehen uns. Und wer studiert hat, der kennt das auch. Was ich so cool fand im Studium. Ich brauche jemanden, der über mir steht und sagt, Armin, jetzt lässt du es bleiben. Und der auch die Autorität hat, das zu sagen, Armin, lässt du es bleiben. Und wer ist die höchste Autorität? Gott. Und ich finde es so, ach so, das hast aber nur ich gesehen. Ich fand es so schön, dass ich am Freitag die Bücher zumachen durfte und kein schlechtes Gewissen haben musste, nichts zu tun. Ich habe es als so eine Befreiung erlebt für mich, ich war ja ganz frisch in der Adventgemeinde, als ich studiert habe, zu erleben, wie herrlich es ist, dass Gott sagt, du brauchst nichts zu tun. Ich habe nie empfunden, du darfst nichts tun. Ich habe immer empfunden, du brauchst nichts zu tun. Genieße dieses Geschenk, was ich dir hier mache. Und du schaffst es trotzdem, dein Studium fertig zu kriegen, was ich auch hinbekommen habe. Das waren für mich so Punkte, ein Punkt von vielen, warum ich die Adventgemeinde schätze, warum ich gerne Adventist bin. Ein anderer Punkt, der für mich total wichtig ist, auch aus meiner persönlichen Geschichte, das ist das, was wir denken, was mit uns geschieht, wenn wir sterben. Aus meiner Sicht verkünden die meisten Christen keine Frohbotschaft. Du musst das einfach mal aushalten, Nico. Weil die meisten Christen glauben, wenn einer, der nicht im Glauben an Gott gestorben ist oder den Glauben zu Gott wieder verlassen hat, dass er auf Ewigkeiten in der Hölle schmoren wird. Dass Gott ihn künstlich am Leben erhält in alle Ewigkeiten, ob er auf dieser Erde 15, 20, 70 oder 100 Jahre gelebt hat. Wenn er sich nicht entschieden hat, wartet in der Ewigkeit ewige Höllenqualen auf diese Person. Für mich ist das kein Evangelium. Weil ich habe immer Angst. In meinem Glauben wird immer eine Angst dabei sein, dass wenn ich eventuell doch von Gott wegweiche, dass es auf mich wartet. Und es ist keine reine Frohbotschaft. Das ist aber einfach nur eine emotionale Geschichte. Wenn ich in die Bibel schaue und ich studiere die Bibel immer wieder mal, weil ich stelle mich auch auf meinen eigenen Glauben immer wieder in Frage, genau zu diesem Punkt. Ich finde das nicht. Interessanterweise bin ich da nicht alleine gestellt, wenn ich auch nicht-adventistische Theologen, also wissenschaftliche Theologen lese, die sind schon lange da angekommen, dass das keine biblische Lehre ist. Es gibt aus meiner Sicht nur drei Texte und davon nur einen einzigen, den man in diese Richtung deuten könnte. Alle anderen Texte sagt Jesus was ja von ewigem Gericht. Er sagt was ja von Feuer, aber er sagt Vernichtung. Die Gottlosen werden durch Feuer vernichtet. Und noch so ein anderer Punkt, der für mich in diesem Zusammenhang wichtig ist. Der hat mich schon, als ich Katholik war, immer wieder beschäftigt. Das apostolische Glaubensbekenntnis sagt, und das ist auch eins, wo wir sagen, wir stehen auch zu, da heißt es, dass Jesus aufgefahren ist in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, von dort wird er wiederkommen zu Richtenden, die Lebenden und die Toten. Da war ich dann vor drei Jahren bei der Beerdigung meines Schwiegervaters und der ist Katholik, das war ein katholischer Priester, der die Beerdigung behalten hat und er hat einerseits das katholische Glaubensbekenntnis gebetet. Und auf der anderen Seite erzählt, mein Schwiegervater ist jetzt bei Gott im Himmel. Und ich habe mich schon immer gefragt, auch als ich Messdiener war in der katholischen Kirche, wie funktioniert das? Wie kann ich einerseits glauben, dass Jesus am Ende der Zeit alle richten wird und dann werden alle lebendig und gerichtet? Und auf der anderen Seite, ich bin jetzt schon bei Jesus. Und dann saßen wir nachher beim Kaffee zusammen und ich habe mich bewusst zu dem Priester hingesetzt und habe gedacht, haha, jetzt habe ich mal einen, ich werde ihn fragen. Und habe ich gesagt, Sie haben vorhin in der Beerdigung was gesagt und mir das erzählt, was ich euch gerade gesagt habe. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie gehen Sie mit diesem Widerspruch um? Ich war so gespannt. Ich glaube das alles nicht. Schade. Ich hätte es gern gewusst. Auf jeden Fall sind das für mich Widersprüche. Und von der Bibel her, glaube ich, sind wir, was die Vorstellung anbelangt oder die Auslegung, wie wir die Bibel verstehen, was geschieht mit uns, wenn wir sterben? Wir schlafen den tiefsten Schlaf, den es zu schlafen gibt. Wir werden auferstehen an dem Tag, der wiederkommt, Jesus wiederkommt. Es gibt ein Gericht. Dieses Gericht wird endgültig sein, aber nicht endlos quälend für die, die Jesus nicht erlebt haben. Ich möchte nicht negativ durch das Gericht durch, ich möchte nicht durch Feuer durch müssen in den Feuertod, da habe ich keine Lust zu, da steht auch Paulus sagt, was auch je nachdem, wie mein Werk ist, wird es kürzer oder länger brennen, brauche ich nicht, aber es wartet zumindest nicht die ewige Qual. Was für mich auch noch wichtig ist, und da sind wir auch noch bei dem Thema, ich bin so froh und ich sehne mich danach, dass ich glaube, Jesus kommt wieder. Und ich glaube nicht, dass er sich noch mal 2000 Jahre Zeit lässt. Ich wünsche mir, dass er sich nicht auch noch mal 170 Jahre Zeit lässt, so lange ist nämlich her ungefähr, seitdem wir seit 1844. Ich wünsche mir, dass es schneller geht. Und ich glaube auch, dass Jesus schneller wiederkommt. Ich bin so froh, dass ich glaube, dass Jesus so wiederkommt, wie er gesagt hat, dass ihn alle sehen und erkennen werden und dass endlich Schluss ist mit, aus meiner gefühlten Perspektive, immer stärker werdenden Ungerechtigkeit und Zerstörung und Leid und Lug und Betrug in dieser Welt. Das glaube ich. Das sind ja Teile unserer Glaubenspunkte. Ich möchte noch kurz auch noch auf ein paar Glaubenspunkte eingehen. Den wichtigsten Glaubenspunkt, wir haben ja gesagt, wir haben 28 Glaubenspunkte in der Zwischenzeit, den wichtigsten Glaubenspunkt finde ich einen, den wir gar nicht in den 28 zählen. Aber wenn er da nicht stehen würde, hätte ich ein Problem mit unserer Freikirche. Das ist die Einleitung, die Präambel. Und in dieser Präambel steht, dass wir kein Dogma haben. Ich formuliere das mal mit unseren Worten. Das heißt, unsere Glaubenspunkte sind nicht in Zement zementiert, sondern sie spiegeln den derzeitigen Stand wider, wie wir als Weltkirche unsere Glauben, wie wir die Bibel verstehen. Und da steht, das kann anlässlich einer Generalkonferenz geändert werden. Wenn etwas geändert werden kann, dann heißt es für mich, es darf diskutiert werden. Und ich darf auch anderer Meinung sein. Und nicht nur auf der Ebene der GK-Leute da ganz oben und auch nicht nur auf der Ebene der Wissenschaftler und Theologen, sondern auch auf der Gemeindeebene darf ich diskutieren. Niemand ist hier verpflichtet, alles genau so auf Punkt und Komma schlucken zu müssen, sondern du darfst deinen Verstand gebrauchen, du darfst selber die Bibel studieren und wir dürfen auch drüber diskutieren. Das finde ich ganz wichtig. Und wir sind auch in der Diskussion. Es gibt genug Adventisten, die nicht glauben, dass wir einen dreieinigen Gott haben, sondern die glauben, der Heilige Geist ist nur eine Kraft. Keiner wird deswegen rausgeschmissen. Es gibt genug Adventisten, da kommen wir gleich auch nochmal zu auf einer anderen Sicht, die können mit Ellen White nichts anfangen. Ellen White selber hat gesagt, das ist kein Kriterium, ob ihr was mit mir anfangen könnt, ob ihr Adventisten seid oder nicht. Die sind trotzdem hier. Ja? Das heißt, und das finde ich ganz wichtig, dass wir dabei hoffentlich bleiben werden. Wenn wir das nicht tun, und es gibt Tendenzen, dann sehe ich große Gefahr für unsere Freikirche. Dass die Bibel ist das, die alleinige Grundlage unseres Glaubens und keine Formulierung, wie wir unseren Glauben formuliert haben, sondern die Glaubensformulierung ist immer nur ein Ausdruck gegenwärtiger Wahrheit. Die Bibel ist und bleibt unsere Grundlage. Genau, ich glaube allerdings an einen dreieinigen Gott, also ein Vater, Sohn und Geist, und das ist drei, dass wir einen Gott haben, der sich auf drei Arten zeigt und dass alle drei Teil der Gottheit sind. Ich glaube, dass wir kein Produkt des Zufalls sind. Ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass wir bewusst gewollt und entstanden sind. Wie er das im Detail gemacht hat, da können wir gerne drüber diskutieren, weil ich schalte auch meinen Verstand nicht aus. Ich weiß, wenn ich in den Sternenhimmel schaue, dass ich in Jahrmillionen und Milliarden Vergangenheit hineingucke. Und darum, auch der biblische Bericht lässt viel Interpretationsspielraum zu. Wir lesen zum Beispiel den Schöpfungsbericht nicht so aus meiner Sicht, wie was die Kernaussage ist. Da steht, Gott schuf Sonne und Mond, der schuf die Pflanzen und Tiere. Und es gibt ein Thema, gerade um 5. Mose habe ich das jetzt gerade nochmal gelesen, was sich durch die Mosebücher durchzieht. Die Kernaussage ist nämlich, Sonne und Mond und Sterne sind keine Götter. Bäume sind keine Götter. Tiere sind keine Götter. Der Schöpfungsbericht sagt ganz klar, es gibt einen Schöpfer über allem, der alles geschaffen hat. Und alles andere ist Geschaffenes und nicht Gott. Das ist die wichtigste zentrale Aussage dieses Schöpfungsberichtes. Und der Schöpfungsbericht sagt die zweite super wichtige zentrale Aussage, du bist gewollt, du bist kein Produkt des Zufalls. Wir sind nicht einfach Karma oder sonst irgendwas. Viele Religionen glauben, naja, wir sind einfach nur Spielbälle des Schicksals. Nein, die Schöpfung sagt, du bist bewusst gewollt und du bist nicht als Spielball gewollt, sondern ich gebe dir sogar die Möglichkeit, Nein zu sagen, indem ich da einen Baum in den Garten setze und damit deutlich mache, du musst mir nicht folgen, du darfst mir folgen. Ich wünsche mir, dass du mir freiwillig folgst. Was ich auch an der Adventgemeinde schätze, ist unser ganzheitliches Menschenbild. Wir betrachten uns nicht nur so als Geistwesen, Seelewesen, sondern als Einheit von Körper, Geist und Seele. Und ich finde es total spannend, dass wir sagen, uns ist auch wichtig, gesund zu leben. Auch wenn wir alle wahrscheinlich noch unsere Baustellen und Schwachpunkte haben, wo wir nicht gesund leben. Ja. Jeder kann an sich selber denken. Und ich bin auch nicht perfekt. Nein, es gibt auch so ein paar Baustellen, an denen ich noch an mir am Arbeiten bin. Trotzdem denke ich, also an einem Punkt ist mir das aufgefallen, wie viel gesünder wir dann doch leben. Wir hatten ein Gemeindewochenende, da war ein Gast dabei, die Person war keine Adventistin, war als Gast mitgekommen. Und wir haben auch Potluck gemacht, das heißt, jeder hat was mitgebracht und wir haben dann gemeinsam miteinander gegessen. Kannst du mich wieder runterziehen? Ich glaube, du hast mich gerade wieder raufgezogen, weil das halt dann zu sehr, danke. Ja, was stand auf dem Tisch? Obst, Müsli, Vollkornbrot, vegetarische Sachen. Ja, so halt, wie wir halt frühstücken. Und dann irgendwelche vegetarischen Sachen und Vollwertsachen zu Mittag und keine Ahnung. Jedenfalls am zweiten Tag sagte die Person, das habe ich noch nie erlebt. Ich habe noch nie auf so einem Wochenende so gesund gegessen. Davon abgesehen, dass kein Alkohol gab, kein Bier getrunken wurde. Das fällt uns gar nicht auf, weil es so normal für uns ist. Aber für jemand Außenstehenden fällt es doch auf, dass wir wohl doch was abgekriegt haben von unserer Gesundheitslehre. Und es gibt einen Punkt, der mir auch total wichtig ist im Bereich Gesundheit. Und wir merken das auch jetzt, wenn die Flüchtlinge auch kommen. Die können hier einfach kommen. Erstens, weil sie wissen, dass sie kein Schweinefleisch kriegen. Das haben sie verstanden. Und sie brauchen nie Angst haben, auch nicht zu einem Gemeindefest, was wir haben, oder hier Tag der offenen Tür, dass es hier Alkohol gibt. Das ist für mich persönlich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns entschieden haben, zumindest in allem, was wir offiziell machen, gibt es keinen Alkohol. Dass viele Gemeindeglieder Alkohol trotzdem trinken, ich bin ja nicht blöd und ich weiß das auch. Ja. Da müsst ihr einfach selber wissen, wie ihr mit umgeht. Ich wünsche mir, dass wir alle, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich es gut, im offiziellen Rahmen gibt es das nicht. Und das ist ein Teil unseres Wertes und hinter diesem Wert stehe ich total dahinter. Zumal, das habe ich auch oft genug erzählt, ich habe einfach zu viel gesehen, was Alkohol anrichtet. Und es ist eine der schlimmsten Drogen, die wir in unserem Land haben. Viel schlimmer als die ganzen harten Drogen, die es noch gibt. Was ich total schätze, ist, was Ellen White mit in unsere Kirche gebracht hat. Einerseits natürlich, weil sie eine Menge auch geschrieben hat, aber ich finde auch etwas Grundsätzliches. Sie hat mit reingebracht, dass Gott spricht. Und dass man Gott hören kann. Und ich habe eine Predigt schon gehalten über die grüne Schnur, also wo sie diese Vision hatte, dass sie Jesus im Himmel begegnet, hinterher so eine grüne Schnur kriegt und dass sie die aufwickeln und immer wieder abwickeln soll. Und jedes Mal, wenn sie abwickelt, geht sie zu Jesus. Und den Satz, den sie da sagt auch, sagt den Menschen, dass sie genauso zu mir kommen können wie du. Ich schätze auch, dass sie und die Anfänge unserer Freikirche das Wirken des Heiligen Geistes sehr stark gelebt hat. Und es sind Dinge passiert, wo heute viele Geschwister sagen würden, oh, lest ihre eigene Literatur, der Heilige Geist hat gewirkt, sie haben in Sprachen geredet, nicht so wie in der charismatischen Gemeinde, aber das gab es. Sie haben ganz viele Heilungen erlebt. Ich habe jetzt für meine Masterthese, mein Thema ist eben, was macht es mit Menschen, die Spontanheilung durch Gebet erleben, bin ich auch die Adventgeschichte eingestiegen. Und habe ganz viele spannende Sachen gefunden. Auch Ellen White ist ganz deutlich darin und sagt, wir sollen viel mehr beten um Heilung. Wir würden viel mehr erleben. Auch wenn ich nicht in allen Punkten ihrer Meinung bin, was sie dazu noch sagt. Weil das war aus einer Erfahrung heraus, kann ich aber nachvollziehen. Leute sind unter Kraft des Heiligen Geistes zu Boden gegangen, konnten sich nicht auf den Füßen halten. Das ist alles passiert in unserer Kirche. Der Heilige Geist war sehr lebendig und nicht zuletzt, weil LG White da war. Und das finde ich total spannend. Und das schätze ich an unserer Kirche, dass sie ein breites, wollte ich mal sagen, ein breites Spektrum auch in ihrer Geschichte enthalten hat. Kommen wir mal weg vom theologischen und adventgeschichtlichen. Ich schätze an unserer Freikirche, besonders in Deutschland, auch unsere Organisationsstruktur und die Professionalität, mit der wir arbeiten. Das erlebe ich zumindest. Und auch die Weite. Ich erlebe in unserer Freikirche in Deutschland keine Scheuklappen, sondern ein Blick für die Gesellschaft, ein Blick für die Gemeinde. Ich erlebe eben auch diese Weite in der Frage, wie lebe ich meinen Glauben, wie verstehe ich die Bibel, dass eben niemandem vorgeschrieben wird, du musst aber genauso wie ich das verstehen, sondern ich darf auch Fragen haben. Es wird auch bewusst gewünscht und gewollt und gefördert, dass es Diskussionen gibt. Ich finde auch die Professionalität, besonders hier in NRW im Kinder- und Jugendbereich, das begeistert mich immer wieder, wie hier gearbeitet wird. Ich finde es gut an unserer Kirche, dass wir bereit sind, auch kritische Fragen offen zu stellen und zu diskutieren. Und hier komme ich an einen Punkt, den ich auch immer wieder erzählen werde und besonders zum Schutz unserer Kinder. Wir scheuen uns nicht, das Thema Missbrauch anzusprechen. Und wenn die Presse jemals auf uns als Kirche aufmerksam werden würde, wie sie das auf die katholische Kirche ist, würden wir kein gutes Blatt abgeben. Ich kriege mindestens zweimal im Jahr eine Mail, wo wieder ein Gemeindeglied für alle Gemeinden in Deutschland Hausverbot bekommen hat, weil es nicht geklappt hat, irgendwie Regelungen zu finden. Man versucht auch mit den Tätern umzugehen, aber wenn die nichts mitmachen, dann gibt es Hausverbot. Und sollte so eine Person hier auftreten, dann müsste ich auch Namen bloßlegen. Ich werde euch die Namen nicht nennen, ja, aber es gibt eben Namen zum Schutz unserer Kinder. Und ich finde es gut, dass wir, wenn wir Neuwahl haben müssen, alle, die im Bereich Kinder irgendwas machen müssen, neu das lesen und neu unterschreiben und dass dieses Thema auch wachgehalten wird. Das ist übrigens der beste Schutz für unsere Kinder, den wir machen können, dass wir das Thema offen formulieren und dass unsere Kirche einfach dazu, also sich traut. Und anders als die katholische Kirche haben wir eine Taskforce. Wenn irgendwo was bekannt wird, innerhalb von 24 Stunden tritt in Deutschland eine Gruppe zusammen, die sofort vor Ort ist und sich darum kümmert. Was ich auch gut finde, können andere begeistern.